ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM am Mittwoch, den 11. Mai. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüste Welle aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenmach. Folgende Themen erwarten euch heute: Arbeitskämpfe. Deutsche Verleger wollen Lohnkürzungen von bis zu 25% durchsetzen. Letzte Woche gab es schon die ersten Warnstreiks. Heteronormativität. Gleichgeschlechtlichen Paaren soll auch weiterhin das Recht auf Adoption vorenthalten werden. Hacker zwischen Kriminalität und politischem Engagement. Rund um den Robin Hood der Datennetzwerke ist ein neuer Film entstanden. Zurzeit findet in den bundesweiten Zeitungsverlagshäusern ein Arbeitskampf statt. Die deutschen Verleger wollen Lohnkürzungen von bis zu 25% durchsetzen. Letzte Woche gab es die ersten Warnstreiks. Ein Interview mit Joachim Kreibich. Er ist Tageszeitungsredakteur und Mitglied in der Tarifkommission der Journalistengewerkschaft DJU in Verdi.
Also es gibt seit vielen Jahren eine schleichende Entwertung. Ein Kollege hat das mal in einer Grafik aufbereitet, wie das aussieht. Ich glaube, die Grafik begann in der Mitte der 90er Jahre. Und die Leute, die drauf geschaut haben, waren ganz erstaunt, als sie bemerkt haben, wie sich die Gehälter ganz allgemein entwickelt haben, also die allgemeine Lohnentwicklung und die Preissteigerung dazu und die Gehälter der Journalisten, und haben festgestellt, dass sie seit Mitte der 90er abgekoppelt sind und im Verhältnis immer weniger verdienen. Jetzt sind wir mitten in einer Gehalts- und Mantelrunde. Also das sind die Tarifverträge, in denen die Bedingungen festgeschrieben sind, unter denen man arbeitet. Und die Forderung der Verleger war, sie würden das Urlaubsgeld komplett streichen und noch ein paar andere Streichungen macht zusammen beim Gehalt minus 5%. Das ist ohne Vergleich in den Branchen. Wenn man ein bisschen rumschaut, uns fällt keine ein, wo man hergegangen wäre und gesagt hätte, wir gehen jetzt mal mit der Motorsäge ran, wir schlagen Schneisen und sehen dann, was übrig bleibt. Es gibt eine zweite Forderung der Verleger und die ist noch gravierender als diese Reduzierung um 5% für die Journalistinnen und Journalisten, die bereits in festen Arbeitsverträgen sind. Und das Ganze nennt sich ein Tarifwerk 2. Das würde für alle Neueinsteiger gelten, aber auch für alle Wechsler im Beruf, die Arbeitsstelle wechseln oder auch bei Auslagerungen. Und da würde das Minus sage und schreibe 25% in der Summe ausmachen.
Jetzt sind 25% schon eine ganze Menge, und das, so wie es sich anhört, wenn es für alle gilt, die wechseln oder die neu einsteigen, wird es ja langfristig, zumindest in der gesamten Branche auf lange Zeit, eine Minderung von 25% bewirken. Wie wird es denn überhaupt begründet? Also es sind ja in anderen Branchen, wie Sie sagen, unvorstellbar sowas. Was sind die Argumente der Arbeitgeber?
Die Verleger sind ziemlich pragmatisch. Sie sagen, wir verdienen weniger, das Marktumfeld ist schwieriger geworden. Es tendenziell nimmt die Zahl der Abonnenten ab und die Zahl der Anzeigen auch. Da müssen wir uns auf die Zukunft einrichten und müssen unsere Kosten reduzieren. Wir sagen, wir als Gewerkschafter sagen im Übrigen auch noch, auch wenn das jetzt in erster Linie die Festangestellten betrifft, für die freien Journalistinnen und Journalisten verbessert sich ja auch nichts. Also wir hatten voriges Jahr einen bescheidenen Fortschritt, weil die Vergütungsregeln für sie vereinbart worden sind. Aber da würden wir mir mal sagen, das ist so etwas wie ein Mindestlohn für freie Journalistinnen. Und wer sich das anschaut, wie wenig die verdienen, die sind ja noch viel schlechter dran.
Jetzt ist es in anderen Branchen üblich, dass bei solchen Forderungen der Arbeitgeberseite eigentlich ein breiter Widerspruch kommt, nicht nur von der Belegschaft, sondern auch in der Regel auch gesellschaftlich, und es wird auch entsprechend darauf geantwortet, also zum Beispiel mit Streik. Ihr habt jetzt letzte Woche Warnstreiks gemacht. Gab es da schon erste Reaktionen, beziehungsweise vielleicht vorneweg, wie war denn die Beteiligung an den Warnstreiks?
Die Beteiligung war sehr gut. Es waren in Stuttgart bei einer zentralen Versammlung 450 Tageszeitungsredakteure aus 14 Zeitungen. Es haben dann auch noch ein paar Kollegen mitgestreikt an anderen Orten, die aber nicht zu dieser zentralen Versammlung gekommen sind. Man muss sagen, die Journalisten sind tatsächlich ziemlich geduldig und auch was ihr eigenes Eintreten für die eigene Sache betrifft, warten sie erstmal ab. Und das Streiken fällt ihnen nicht leicht, sie tun es nicht gern. Ich vergleiche das immer ein bisschen wie mit den Erzieherinnen beispielsweise in den Kindertagesstätten, die sagen auch, wir können doch die Kinder nicht im Stich lassen, die brauchen uns doch morgen, wir müssen uns doch um die kümmern. Und bei den Journalistinnen ist es ein bisschen ähnlich, die sagen, woher sollen denn die Leser die Informationen bekommen, wenn wir sie nicht liefern? Wir haben ja jeden Tag auch viele spannende Themen. Man hat immer geguckt, dass so eine Art Notfallversorgung klappt, also dass das Produkt nicht ganz ausfällt, sondern dass ein Teil der Nachrichten, die die Leser am anderen Tag auf jeden Fall ganz dringend brauchen, drin ist. Aber man hat sich eben auf das beschränkt.
Und wie war die Reaktion der Arbeitgeberseite? Also war man da schwer beeindruckt?
Ja. Die Aktionen in Baden-Württemberg waren ja am Dienstag vorige Woche. In Bayern hat es schon ein paar Tage davor welche gegeben. Es war ein ähnlicher Umfang. Die Verhandlungen, die dann tags drauf waren, am Mittwoch, die haben nichts ergeben. Das war die vierte Verhandlungsrunde und die Verleger haben einfach wieder ihre Forderungen vorgetragen und gesagt, sie müssten unbedingt sparen. Und ob die Gewerkschaften bereit wären, darauf einzugehen. Und da haben wir gesagt, unter keinen Umständen, wir werden nicht darauf eingehen. Es ist tatsächlich so, man kann nicht in Sonntagsreden sagen, wir müssen Qualität bieten. Journalismus ist wichtig, auch für die Gesellschaft und für die Demokratie. Die Leute müssen klar informiert werden. Es ist für die Teilhabe in der Gesellschaft und für die Transparenz einfach notwendig, dass man Informationen auch aus der Tageszeitung bekommt. Und man kann ja nicht gleichzeitig hinstehen und sagen, das erledigen bei uns aber Billigkräfte. Und wir würden auch sagen, die Verleger brauchen sich nicht wundern, wenn die Berufsanfänger wenig Neigung zeigen, in diesen aufreibenden Beruf einzusteigen. Und der Beruf ist in den ganzen Jahren auch schwieriger geworden. Das Wort Arbeitszeitverdichtung kennt man ja aus vielen Branchen. Das klingt manchmal sogar ein bisschen niedlich. Aber wenn man anschaut, was man alles jetzt noch zusätzlich an Arbeiten macht, natürlich nicht nur Artikel schreibt, sondern auch Online-Berichterstattung übernimmt und dann auch einen Teil der technischen Arbeiten, die früher von technischen Kräften in den Betrieben gemacht worden sind, die jetzt die Redakteure mit übernehmen, dann ist es schon sehr dicht. Die Aktionen, das sagen wir auch immer, die richten sich ja nicht direkt gegen die Verleger, zum Beispiel in Reutlingen und Tübingen, aber die Verhandlungskommission handelt es ja bundesweit für alle Tageszeitungen aus und dann muss auch ein Signal von Tübingen und von Reutlingen ausgehen und von anderen Stellen, das klar macht, dass wir auf diese Weise das System des Qualitätsjournalismus nicht erhalten können. Ein Gesichtspunkt wäre mir noch wichtig, wenn ich den jetzt einfach mal so ohne Frage anfügen darf. Es betrifft auch nicht nur die Journalisten allein, sondern es betrifft alle drei Berufsgruppen, die es in Tageszeitungshäusern gibt. Also auch die Kollegen, die als gewerbliche Arbeitnehmer über die Druckindustrie organisiert sind und auch die Angestellten in den Zeitungsverlagen, bei denen verlangen die Verleger ja ähnliche Kürzungen in der ähnlichen Höhe. Also es betrifft das gesamte Zeitungswesen und wie gesagt, man wird nicht mit Billigkräften Qualitätsjournalismus auf die Dauer machen können.
Warum streikt ihr und warum übernehmt ihr nicht einfach die Zeitung und druckt ausschließlich zum Beispiel Berichte über euren Arbeitskampf?
Also es gab es bei früheren Auseinandersetzungen schon, dass man Flugblätter verteilt hat. Das haben wir auch in Stuttgart gemacht jetzt in der vorigen Woche. Wir haben Flugblätter verteilt und die als, stand auch schön, Streikzeitung drüber, haben dort die Leute informiert. Aber natürlich ist es so, es gibt einen Eigentümer an der Zeitung, einen Verleger, dem gehört die Zeitung, der würde uns die Zeitung dafür nicht zur Verfügung stellen. Wir sind dort nur Angestellte. der hat natürlich eine Möglichkeit mitzusprechen und in seinem Produkt auch etwas mitzubestimmen. Deswegen gibt's nicht mehr, kann man nicht einfach hergehen und nur eine Streikzeitung machen. Okay. Ich glaube, bei der Wüstenwelle liegt die Lage ein bisschen anders. Ihr seid ein selbstverwalteter Betrieb.
Ja.
Bei euch sind die Voraussetzungen etwas anders.
Okay, und vielleicht noch abschließend der Ausblick. Wie wird es wahrscheinlich weitergehen? Also gibt es schon positive Zeichen oder ist die Lage eigentlich unverändert und der Arbeitskampf wird wahrscheinlich eskalieren? Gibt es da schon einen
Ausblick? Es wurde kein weiterer Termin ausgemacht für eine neue Verhandlung. Aber bei den Journalisten, bei den Verlagsangestellten und bei den Druckern ist festzustellen, überall, dass sie sehr entschlossen sind und dass sie davon ausgehen, dass wenn der Arbeitskampf lange dauert und es viele Aktionen geben muss, dass wir dann viele Aktionen machen und dass wir uns eben diesen langen Arbeitskampf auch dann auf uns nehmen.
Das Bundesgericht hat gestern entschieden, gleichgeschlechtliche Eltern dürfen ihre leiblichen Kinder gegenseitig nicht adoptieren. Ein lesbisches Paar ist mit diesem Anliegen vors Bundesgericht gezogen, weil die Gemeinde den Wunsch nach der Stiefkindadoption verweigert hat. Nun sagt auch das Bundesgericht nein. Ein Beitrag von Radio Rabe aus Bern.
Maria von Kendel-Schiebling und ihre Partnerin erachten es als Diskriminierung, dass sie ihre leiblichen Kinder nicht gegenseitig adoptieren dürfen. Der Antrag auf eine sogenannte Stiefkindadoption hat die zuständige Behörde in ihrem Wohnort abgelehnt. Das Bundesgericht hat diesen Entscheid nun bestätigt. Das Gesetz verbietet gleichgeschlechtlichen Paaren eine Adoption, daran wollten sich die Richter halten. Die Hauptbegründung für den negativen Entscheid war aber, dass die Frauen noch nicht seit 5 Jahren in einer eingetragenen Partnerschaft lebten. Denn auch heterosexuellen Paaren ist eine Stiefkindadoption erst nach 5 Jahren Ehe erlaubt. Diese Begründung allerdings stimme sie sogar etwas zuversichtlich, sagt die Klägerin Maria von Kendel-Schiebling.
Weil nächstes Jahr sind wir dann seit 5 Jahren in eingetragene Partnerschaft und das freut uns, weil die werden das von Fachexperten diesen Entscheid analysieren lassen und dann werden wir entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Für uns ist es klar, solange dass es uns als Familienrealität gibt, werden wir die Gerichte daran erinnern, dass Lesben, Schwule, Bi und Transgender Kinder haben.
Maria von Kendel-Schiebling und ihre Partnerin haben 2 Kinder, die sie zusammen großziehen. Die Kinder wurden in die lesbische Beziehung geboren. Allerdings hat nur die jeweils leibliche Mutter Rechtsansprüche. Bei einer Trennung zum Beispiel wäre das Besuchsrecht eingeschränkt. Das widerspreche dem Wohle des Kindes. Davon ist auch die grüne Nationalrätin Katharina Prelitsch-Huber überzeugt.
Wenn jetzt die leibliche Mutter stirbt, dann steht es quasi vor dem Nichts und hat kein Anrecht, weiterhin bei der Leihmutter oder Stiefmutter sein zu können. Also damit eine riesengroße Ungerechtigkeit, aber eben auch wieder das Kindeswohl, dass die nächste Bezugsperson nicht mehr greifbar sein wird.
Die grüne Nationalrätin erachtet es deshalb als wichtig, dass das Schweizer Gesetz geändert wird. Dazu hat sie einen Vorstoss eingereicht, über den das Parlament entscheiden muss.
Meine Forderung konkret ist, dass eben auch für homosexuelle Paare eine Adoption möglich sein soll, in welcher Form auch immer. Es muss einfach eine für das Kind gute Situation vorhanden sein. Und der Vorstoss, der noch von Herrn Fehr da ist, der ginge dann spezifisch um die Stiefkindadoption. Also mit unseren beiden Vorstößen wäre es dann möglich, so wie es bei Heteroparen möglich ist, dass die Adoption für alle nachher normal möglich wird.
Dass die Schweiz homosexuellen Paaren die Stiefkindadoption erlaubt, fordern nicht nur Linke. Als Reaktion auf das Bundesgerichtsurteil wurde ein parteiübergreifendes Statement verfasst, das auch von Jungfreisinn, der GLP und der Gay-SVP unterzeichnet ist. Für die gesetzlich verankerte Stiefkindadoption für homosexuelle Paare spricht sich auch Silvan Amberg aus. Er ist Präsident der Radigal, der schwul-lesbischen Fachgruppe der FDP.
Wir kritisieren die Situation, in der sich heute die Regenbogenfamilien befinden, weil wir der Meinung sind, dass grundsätzlich das Adoptionsverbot abgeschafft gehört. Auch bei der FDP-Fraktion haben wir eine Umfrage gemacht. Und das hat uns den Hinweis gegeben, dass die Stiefkindadoption auf eine viel höhere Akzeptanz stößt als die vollständige Adoption, weil dort eben das Kind schon bereits in der Familie ist und es eigentlich nur noch darum geht, ein juristisch etwas zu erlauben, was eigentlich schon gelebt wird.
Trotzdem denkt der FDP-Mann, dass der Wandel nicht sofort passiert. Bevor die Politik einer Stiefkindadoption für homosexuelle Eltern zustimme, müsse die gesellschaftliche Akzeptanz wachsen.
Einst als Robin Hood der Datennetzwerke bewundert, gilt er heute als Plagegeist, Krimineller, virtueller Terrorist oder als gefährlicher Wirtschaftskrimineller, der gemeine Hacker. Viren und Würmer setzt er frei, Daten späht er aus, wie jüngst die Millionen Benutzerkonten der Sony PlayStation Community. Riesige Verluste werden so verursacht. Große Softwarekonzerne führen Krieg und Hacker sind ihre schärfste Waffe. Andererseits gibt es immer noch interne Heere Do's und Don'ts. Regeln, was opportun ist und was nicht. Gerade im Case Computer Club werden diese Regeln aus der einstigen Zeit der Konzernkritik noch hochgehalten, zumindest nach außen. Alexander Biedermann hat aus diesem spannenden Thema in mehrjähriger Recherche einen Dokumentarfilm gemacht.
Da muss ich jetzt mal eine ganz naive Frage hinterher schieben. Wer zahlt Ihnen die Zeit? Weil ich meine, so viel bringt ein Dokufilm mir nun auch wieder nicht ein.
Das ist im Dokumentarfilm ein ganz empfindliches Thema. Das liebe Geld, das natürlich zu wenig da ist. Und ich hatte Glück, dass mein Konzept doch auf relativ viel Zustimmung gestoßen ist, sich doch relativ viele Förderer gefunden haben, um eben da auch letztlich in der Gesamtsumme irgendwo ein ganz, ganz gutes Polster zu haben, um sich eben auch so langfristig mit dem Thema auseinandersetzen zu können. Es werden ja doch recht viele Mechanismen bewegt und es sind viele Leute, die mithelfen und im Hintergrund arbeiten. Und insofern war das schon ganz, ganz okay. Es war Geld da, um sich diese Zeit zu nehmen, aber natürlich ist es am Ende dann irgendwie dann immer ein bisschen zu wenig. Und wenn man wirklich sagt, am Ende kostet das Projekt 5 Jahre und wenn man es auf den Monat umschlägt, ist es natürlich eigentlich kein Praktikantengehalt mehr, was man letztlich für diese doch sehr intensive Art der Auseinandersetzung bekommt.
Nun haben Sie, was ich sehr, sehr passend finde, für den Soundtrack des Films Klaus Schulze gewinnen können, den alten Digital-Sound-Tüftler und Bastler, ich sage nur Body Love und die ganzen Tangerine Dream-Scheiben, Ricochet etc. Ich schätze mal, genau deswegen auch dafür gewinnen können, weil er selber so ein Tüftler ist, der auch im Computerbereich ziemlich fit und interessiert ist, ne?
Ja, also es war natürlich die Frage, wie man musikalisch arbeiten will. Soll es sozusagen eine reine Untermalung sein oder soll es eine gleichberechtigte Ebene werden? Die Musik hilft in dem Zusammenhang natürlich irgendwo ein Stück weit dieses ganz abstrakten Raum, dieses Datenraum so nachführbar zu machen.
Er wird sinnlicher, genau.
Wird sinnlicher und da war mir natürlich, da in dem Zusammenhang, in der Recherche, was das für Musik überhaupt dafür möglich wäre, bin ich natürlich auf Klaus Schulze auch gestoßen. Ja, und da mit ihm das Gespräch sehr, ja, sehr offen und von beiderseitigen Neugier geprägt war, also war das letztlich irgendwie da, glaube ich, sowieso eine gute Zusammenarbeit und auch die absolut richtige Entscheidung, irgendwo mit ihm das zu machen. Es hat einfach Spaß gemacht und seine Musik höre ich mir nach wie vor gern an, obwohl es eben gerade eben doch diesen Soundtrack, den es jetzt so als Soundtrack nicht geben wird, sondern es wird sicherlich eine Auskopplung geben, irgendwie mit ein paar Stücken von dem Film. Aber höre ich mir nach wie vor gern an. Also ich habe mich da nicht überhört. Es hat einfach so diese schöne Einfachheit, diese Musik.
Wie kam es zu der grundsätzlichen Entscheidung, überhaupt einen Film über das Thema zu drehen?
Es kam erstmal auf der Suche nach einem zeitlosen, aktuellen und gleichzeitig spannenden Thema. Halt dazu, dass ich einfach aufmerksam geworden bin auf einen 1998 tot aufgefundenen Hacker in Berlin, der alias Tron, der doch eine relativ spannende Geschichte hat. Ein Fall, der auch eigentlich nicht wirklich aufgearbeitet ist. Und ich dachte, okay, da kann man vielleicht was machen. Ich komme ja auch aus dem, sagen wir so, als Producer für die Soko Leipzig gearbeitet, so ein bisschen aus der Entwicklung von Kriminaldrehbüchern. Auf der Suche nach spannenden Stoffen irgendwo entwickelt man ja auch ein Feingefühl und da war halt was aber da bin ich nicht richtig weit gekommen in der Recherche. Da kam aber langsam der Fokus, der sich immer weiterentwickelte auf das ganze Thema und ich natürlich gesehen habe, da gibt's nicht wirklich eine Aufarbeitung, zumindest nicht in dieser filmischen Form. Daher hat es natürlich auch beim ersten Konzept schon so gut angeschlagen bei den Förderern, weil die natürlich auch gemerkt haben, da ist eine Aktualität. Gleichzeitig hat man da auch einen zeitlosen Ansatz und es ist einfach auch bisher nicht aufgearbeitet.
Wobei man ja erstmal, wenn man an Hacker denkt, mir ging es ja auch so,
ja.
Ich hatte dann erstmal so die hehre Vorstellung vom einsamen Kämpfer gegen die böse Industrie, von dem politisch Bewussten, der sich Gott sei Dank nicht für die RAF, sondern lieber für sowas entschieden hat.
Ja.
Und dann sehe ich ihren Film und bin erstmal von der Vorstellung geheilt.
Ich glaube, man stößt da auf ganz unterschiedliche Bilder so in den Menschen. Viele haben wahrscheinlich schon dieses Stereotyp im Kopf, dieser nerdige Mensch, der kein anderes Interesse mehr hat, außer in diesen Kasten reinzugucken und eine Sprache zu sprechen, die ohnehin keiner versteht. Viele Menschen, die auch irgendwo kriminelle Motive und Absichten irgendwo da immer wieder auch vermuten, weil das sowas natürlich auch in Medien gerne Schlagzeilen macht.
Wobei die ja wirklich alle was Nerdiges haben.
Ja, es gibt viele, die Leute, die ich da gefunden habe. Ja, klar. Also es gibt natürlich schon sag mal so ein dynamisches Verhältnis zwischen der Maschine und dem Menschen.
Ja,
und irgendwann gibt es
genau.
Anpassungsprozesse. Aber das ist glaube ich, eben das Spannende bei dem Thema. Man kommt, man trifft auf so unterschiedliche Bilder, die jeder mitbringt.
Was spannend ist aber auch, denke ich, ist, dass auch diese Veränderung in den Generationen, die stattgefunden hat, weil ja früher ganz bestimmte Regeln, Postulate, man kann immer noch dann spekulieren, ob die eigentlich jemals eingehalten wurden, aber zumindest doch auch in der internen Kommunikation der Hacker eine sehr große Rolle gespielt haben, während die heute ja deutlich an Bedeutung verloren haben.
Ja, das suggeriert der Film, meinen Sie, ja?
Ja.
Ich denke, das ist auch ein Gefühl, was ich eben schon ganz früh hatte. Also alleine schon im Studium der Literatur zu dem Thema und natürlich dann aber auch, als ich auf die Realität getroffen habe, also auf die Menschen und die Motive hinterfragt habe. Und dann hörte ich halt von der ersten Generation immer wieder mit großer Begeisterung leuchtenden Augen, wie damals Hallo Welt in den Computer eingetippt wurde und man irgendwie sich als Gemeinschaft fühlte und sich aber auch physisch oft getroffen hat. Und dann irgendwie teilweise ja Hardware-Probleme, die ja da noch viel größer waren und ja nicht jeder hatte einen Computer, dass man da sozusagen eine ganz große Begeisterung und fast so diesen Mythos dieser Maschine noch so zelebriert hat, was heutzutage natürlich vollkommen verschwunden ist. Und jetzt sind es halt tatsächlich mehr so karrierebewusste Einzelkämpfer, die natürlich sich auch irgendwo als Hacker und dann irgendwie so ein diffuses Zusammengehörigkeitsgefühl ist ja auch da. Ich meine, gerade der Chaos Computer Club gibt ja auch ein Forum, wo sich viele Menschen treffen können, die eben so ein ähnlich geartetes Interesse haben. Aber es ist natürlich schon auch, wie Sie ja sagen, in der ganzen Kommunikationsstruktur hat sich das so extrem verändert. Es ist einfach abgekühlt,
habe ich den Eindruck. Gibt es da eigentlich keine Hackerinnen?
Hackerinnen gibt es auch natürlich, immer mehr. Gerade wenn in Generationen, die jetzt folgen, die ja die digitale Muttermilch, sagen wir mal so, aufsaugen, gibt's immer mehr, aber trotzdem ist es nur dominiert von Männern.
Die Männer haben dann noch dazu, habe ich so das Gefühl gehabt, einen ausgeprägten Machismo, den sie mit sich rumschleppen.
Ja.
Jedenfalls so eine männlich typische Verhaltensweise. Nicht wer hat den größten, sondern wer hat den längsten Wurm.
Ja, wer hat den am schwersten zu knackenden Wurm?
Ja, und ich meine, das ist ja dann auch so der Punkt, den man, denke ich, und das finde ich, schafft der Film sehr schön, nämlich auch zu hinterfragen, hey Leute, ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass wenn man so einen geilen Wurm erfunden hat, man den nicht doch freisetzt, auch wenn man weiß, wie schädlich er für viele ist, auch für die breite Masse, der man angeblich nicht schaden will.
Ja, das ist natürlich immer so ein, so ein absolut grenzwertiges Spielchen, auch mit der Moral. Und da hat man sich irgendwie auch eine Moral zusammengezimmert. Da werden immer Begriffe dann ins Feld geführt, weil man ja immer sagt, okay, man verhindert letztlich irgendwie, dass wirklich Leute mit bösen Absichten vielleicht zuvorkommen und dann irgendwie diese Werkzeuge, die wir vor den anderen entdeckt haben, indem wir sie sozusagen in die Öffentlichkeit bringen, kann man sich eben auf den Angriff eben krimineller, echter Krimineller vorbereiten und so. Das Motiv heißt letztlich, glaube ich, schon Anerkennung und Ruhm. Sehen, man sitzt alleine vor der Maschine und hat trotzdem, glaube ich, als Mensch immer den Hang, in einem sozialen Verbund anerkannt zu sein. Und dann möchte man das aber auch vielleicht durch so eine Mittel schaffen. Ja? Und dann kreiert man irgendwas, wo man dann letztlich doch irgendwo auf einer Bühne steht und sagen kann, das habe ich kreiert und so. Und das hat vielleicht hier und die Gefahrenpotenziale, aber eigentlich ist es ja aus einer guten Motivation heraus entstanden. Und dann klatschen alle und dann hat man irgendwie was erreicht. Ja, es ist, und kriegt sogar vielleicht auch Geld dafür und einen Job angeboten, wenn man aus dem Gefängnis kommt, möglicherweise sogar, wenn man sich da doch vielleicht ein bisschen mehr eingelassen hat auf dieses Spiel. Ich drücke jetzt einfach mal auf den Knopf und entfessel's und mal sehen. Vielleicht wird's ja nicht so schlimm, aber wenn ich dann ins Gefängnis komme, dann habe ich da, oder wenn ich zumindest vor dem Gericht stehe, habe ich dann wenigstens Aufmerksamkeit auf mich gezogen und dann steht vielleicht doch irgendwie Google oder wer auch immer vor der Tür und sagen, hier Junge, egal was du gemacht hast, du hast trotzdem was drauf.
Haben Sie eigentlich auch mal versucht, die Seite der Industrie mit reinzubringen, da Interviews anzufragen?
Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe mit Avira, das ist ein Softwarehersteller für Antiviren und der Firewalls, habe ich auch Interviews geführt mit dem Tiag Auerbach, der Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens. War ein spannendes Interview, hat aber letzten Endes nicht wirklich reingepasst in den Film. Also ich habe das.
Weil das war so eigentlich meine einzige Kritik, dass mir genau die Sicht gefehlt hat.
Tiag Auerbach hat vor allen Dingen eben immer wieder betont, dass es eben die böse und die gute Seite gibt und so weiter. Und ich fand das eben, für mich war es schwierig, das einzubringen, weil er hat natürlich dann auch sehr für sein Unternehmen gesprochen und so.
Die guten arbeiten bei ihm.
Ja, und die guten arbeiten natürlich bei ihm. Und alle die sich irgendwie Hacker nennen, die dürfen natürlich gar nicht bei ihm arbeiten, weil die Hacker sind ja per se irgendwie heute so negativ besetzt. Das fand ich dann irgendwann einfach zu wenig persönlich, weil dieser Film sollte ja eigentlich auch persönlich in diese Menschen zumindest einen Einblick geben, nicht irgendwie die so zeigen, wie sie sind, weil das kann man mit einem Film nicht abbilden, da muss man auch immer vorsichtig sein. Man deformiert auch schnell oder legt sich schnell fest, dass eine Persönlichkeit so ist, wie sie ist, und das ist aber gar nicht so, weil die verändert sich ja ständig und so. Aber die erschrecken sich ja teilweise selber dann, wenn sie sich sehen, was sie da gesagt haben oder so.
Die sind ja sehr, sehr offen in den Interviews und gehen bis an die Grenzen dessen, was sie sich vermutlich rein juristisch auch leisten können, zu sagen. Wie häufig haben sie dann auch mal nach Rücksprache mit den Interviewten Dinge wieder rausgenommen, weil es einfach zu weit ging?
Gar nicht. Ich habe die nicht in den Schnitt involviert, also weil es ist irgendwo eine Grenze da, das muss man auch immer verstehen. Manchmal ist es auch schwierig, man muss sich da immer wieder erklären, aber das ist dann mein Bereich, meine Arbeit, die ich zu tun habe. Und also es gab auch Momente, wo ich dachte, okay, jetzt ich schütze sie dann lieber, weil es geht auch nicht darum, irgendwie jemanden auszuverkaufen.
Das war das ZIPFM vom 11. Mai 2011. Diesmal mit Beiträgen aus Tübingen, Bern und München. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt's morgen. Tschüss und macht's gut. Bis dahin.